Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Ja, hallo und willkommen bei Hört euch stark. Wir haben heute eine kleine Premiere der technischen Art, nämlich zeichnen wir zum ersten Mal nicht hier alles bei mir im Studio auf, sondern sind über dieses Internet verbunden und zwar mit meinen Gästen der Anna Hofer und der Rebecca Kutsch. Also erstmal hallo. Schön,
hallo,
dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich stelle euch vielleicht, oder nein, ich stelle euch nicht vor, ihr stellt euch selbst vor. Wie wäre denn das? Sagt doch mal kurz was zu euch und warum ihr heute hier seid.
Sehr gerne. Also mein Name ist Anna Hofer. Ich arbeite als Familienberaterin in Köln und bin Autorin des Buches Mein fabelhaftes Einzelkind, das jetzt gerade beim Kösel Verlag erschienen ist.
Und du, Rebecca?
Ja, ich bin Rebecca Kutsch, bin 35, auch aus Köln. Wohne hier mit meiner Familie, also das sind mein Mann und meine Tochter, und habe auch einiges zum Thema Einzelkindfamilien zu sagen. Deswegen bin ich heute hier und freue mich.
Super. Ja, genau, das ist nämlich unser Thema, die Einzelkinder. Ich muss ja gestehen, als wir in der Redaktionssitzung uns überlegt haben, was könnten so die Folgen sein für die nächste Staffel und so, kam dann irgendwann das Thema Einzelkinder und mein erster Gedanke war, was gibt's denn dazu zu sagen? Der zweite Gedanke war dann allerdings auch direkt ein anderer, weil dann doch Sachen hochkamen mit Vorurteilen oder bestimmten Bewertungen, was Einzelkinder angeht, und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es doch ganz interessant, da mal drüber zu sprechen. Hab dann gesehen, dass du ein ganzes Buch drüber geschrieben hast, und da habe ich ja auch reingeschaut in der Vorbereitung, und jetzt weiß ich erst recht, dass es da eine Menge gibt, über das man sprechen kann.
Ja, genau. Du bist sozusagen mit deinen Gedanken, die du im ersten Gang zu Einzelkindern hattest, mit ein Grund, weswegen es mir so ein Bedürfnis war, dieses Buch zu schreiben, um sozusagen mit den Klischees rund um Einzelkinder wirklich nochmal aufzuräumen. Also es gab in der Vergangenheit schon in den frühen 2000ern und auch in den 80er und 90er Jahren gab es immer wieder Publikationen, auch Ratgeber zum Thema Einzelkinder. Jetzt nicht in der Masse, wie zum Beispiel zum Thema Geschwister geschrieben wird, das sicherlich nicht, aber es gab bis jetzt zu meinem Buch keinen aktuellen Ratgeber zu diesem Thema. Und das fand ich immer sehr, sehr schade, denn ich habe mich tatsächlich über viele Jahre dann als Mutter eines Kindes in der Ratgeberlandschaft nicht wirklich gesehen gefühlt. So nach dem Motto, wir schreiben nichts dazu, also gibt es dazu auch nichts zu sagen. Und meine Community sozusagen und alles, was ich so auch an Gesprächen mit Eltern mitgenommen habe, auch im Vorfeld in der Recherche für mein Buch, haben mich dann sozusagen auch eines Besseren belehrt, beziehungsweise mich darin bestärkt, dass es eine richtig gute Idee war und wirklich auch an der Zeit war, mal einen Ratgeber für Familien mit einem Kind zu schreiben. Einen, der auch wirklich sozusagen das Thema Einzelkind von allen Seiten beleuchtet. Das heißt, mir war es wichtig, Einkindfamilien zu feiern als Familienform und gleichzeitig auch nicht den Blick dafür zu verlieren, dass eben nicht alle Eltern mit einem Kind dieses Familienmodell für sich tatsächlich so gewählt haben. Das heißt, ich gehe ja auch darauf ein, warum Eltern bei einem Kind sozusagen bleiben, und versuche ihnen sozusagen dann dabei zu helfen, sie darin zu unterstützen, zu bestärken, dass ihr Kind ohne Geschwister nicht defizitär aufwächst. Eben, ne, wie du so schön gesagt hast, Florian, die Klischees sind sehr präsent im Kopf, und mein Wunsch war es sozusagen, da mit Blick auf die aktuellen Studien, die schon erfolgt sind, auch im Kontext von Geschwistern, da sozusagen das Ganze so ein bisschen zurechtzurücken und den Blick zu weiten, ne, weg von dem defizitären Blick auf Einzelkinder hin zu, das ist eine Familienform, wie es viele Familienformen heutzutage in unserer Gesellschaft gibt, und die haben einfach ihren Platz verdient an dieser großen Tafel und müssen sich nicht beschämt in die Ecke stellen und dass gesagt wird, ihr gehört hier sozusagen nicht hin.
Mit den Studien erwähnst du gleich meine erste Frage. Du sagst, du willst mit Klischees aufräumen. Die Klischees, die kennt man ja wahrscheinlich. Das Einzelkind ist verwöhnt, es hat soziales Verhalten nicht gelernt und ist deswegen egoistisch und sozial unterentwickelt. Jetzt hast du Studien erwähnt. Woher kommen diese Vorurteile? Ist denn da was dran?
genau. Also nein, an diesen Vorurteilen ist nichts dran, aber es ist halt immer so, ne, wenn man Menschen oder Situationen oder ne, in eine Schublade steckt, dann ist es unglaublich schwierig, da rauszukrabbeln. Die Studienlage zu Einzelkindern ist eigentlich schon seit den 80er Jahren bekannt und da hat sich sozusagen auch hinsichtlich der Kompetenzen von Einzelkindern, das Resümee war, Einzelkinder wachsen nicht anders auf als Kinder mit Geschwistern und haben auch keine Nachteile hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz. Wie gesagt, das ist alles sozusagen widerlegt. Ich glaube, ein Grund, weswegen auch heute immer noch so defizitär auf Einzelkinder geschaut wird, ist sozusagen China als Negativbeispiel, wie sich sozusagen Kinder als Einzelkinder entwickeln können. China mit seinem großen Einzelkind-Experiment, das ja aber auch aus ganz anderen Gründen gestartet wurde, ne? Sondern nämlich es ging ja darum, wirklich die Population massiv einzuschränken, weil Prognosen gezeigt haben, wenn wir uns hier in China einfach lustig weiter vermehren, dann kriegen wir hier große, große Probleme, diese ganzen Menschen mit Nahrung zu versorgen. Und das ist natürlich für Forschende sehr interessant. Dazu schreibe ich auch in meinem Buch. Aber selbst Forschende sagen, dass wenn sie sich Einzelkinder in China anschauen und deren Entwicklung, das nicht übertragbar ist, generell auf Einzelkinder und Einzelkindleben sozusagen in Europa, weil einfach dieser ganze Kontinent nochmal so ganz anders funktioniert mit seinen Werten, mit seinen Vorstellungen von Familie, Verpflichtungen etc. pp. Und wenn zum Beispiel, also ne, das ist ja auch noch so ein Phänomen, wir holen uns unsere Informationen mitunter, indem wir einzig und allein die Schlagzeile lesen und nicht den restlichen Artikel. Das ist sehr schade, denn wenn man zum Beispiel dann eine Headline liest, in der steht, Einzelkinder sind nicht risikobereit, ja, so, dann würde es sich vielleicht mal lohnen, den gesamten Artikel zu lesen und dann zu verstehen, ah, okay, gut, das sind Einzelkinder in China, ja, es sind Einzelkinder einer bestimmten Generation und man hat sozusagen anhand von Spielen versucht, ihre Risikobereitschaft zu ermitteln. Also sich sozusagen auch mal anzuschauen, was waren sozusagen die Beweggründe der Forscher hinter dieser Studie. Und dann lehne ich mich immer sehr entspannt zurück und sage immer, das hat mit meiner Lebensrealität oder mit der Lebensrealität unserer Einzelkinder überhaupt nichts gemein. Aber es verleitet Menschen natürlich tatsächlich, sich in ihrem Schubladendenken, in ihrem Klischeedenken über Einzelkinder bestätigt zu fühlen. Das sind so die zwei Seiten einer Medaille. Die Forschung zu Einzelkindern könnte tatsächlich auch noch etwas ausgeprägter sein. Das Gleiche sagt man aber auch tatsächlich über die Forschung zu Geschwistern. Auch da, ne, wird ja erst rund seit 30 Jahren intensiv sozusagen geforscht und da könnte man sagen, da könnte jetzt gerne noch nachgelegt werden. Aber der große Einfluss auf das negative Bild auf Einzelkinder ist tatsächlich in den Einzelkindern in China begründet, wo es einfach viel mehr Daten zu gibt.
Okay, ja, das ist beides nachvollziehbar. Zum einen, dass da mehr geforscht wurde und zum anderen natürlich auch, dass sich das nicht übertragen lässt, wenn eine ganze Gesellschaft zum Einzelkind gezwungen wird.
Mhm, richtig.
Und richtig. Das dann natürlich ganz andere Auswirkungen hat. Das
Absolut.
Leuchtet ein. Rebecca, du bist auch die Mama von einem Einzelkind. Wirst du mit solchen Vorurteilen konfrontiert?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ursprünglich eigentlich nie geplant, Mutter eines Einzelkindes zu sein. Also ursprünglich war auch mein Gedanke immer zu einer Familie, da gehören Kinder, also in der Mehrzahl. Und habe dann im Endeffekt mit der Erfahrung, Mutter zu werden, festgestellt, dass ja es auch Nachteile mit sich bringen kann, ein weiteres Kind zu bekommen, sowohl für die Beziehungsebene, also sowohl für die Eltern als Paar, als auch für das Kind, was schon da ist. Und bin dann quasi erst mit dem Heranwachsen meines Kindes auf die Idee gekommen, Familie geht auch ohne weiteres Kind. Ich muss ja gar nicht noch ein Kind bekommen. Und das war für mich so was völlig Unhinterfragtes. Also es war immer klar, es kommt ein zweites und dann irgendwann, da war mein Kind so 2-3 Jahre alt, und ich habe immer auf den Moment gewartet, wo ich den sehnlichsten Wunsch habe, dass jetzt das zweite kommt. Und der kam einfach nicht. Und dann habe ich Das war tatsächlich ein Prozess. Also habe dann auch mit meinem Mann drüber gesprochen und habe dann irgendwann mich von dieser Idee verabschiedet und habe dann für mich auch das erste Mal so laut ausgesprochen, ich möchte gar nicht noch ein Kind. Ich bin zufrieden, wie es ist. Meine Familie ist vollkommen. Wir genießen die Zeit zu dritt. Und das hat sich tatsächlich wie so ein Befreiungsschlag angefühlt. Nur dann kamen natürlich auch so die ersten Kommentare aus dem Umfeld. Und aus meinem persönlichen, engsten Umfeld, da waren die meisten eigentlich sehr verständnisvoll, weil sie auch meine Familiengeschichte kennen. Wir hatten es auch, gerade nach der Geburt hatten wir eine sehr schwere Zeit, weil mein Kind nicht gesund zur Welt gekommen ist und wir auch sehr lange im Krankenhaus waren und auch um das Leben des Kindes fürchten mussten und das Risiko bei einer Folgeschwangerschaft auch bestehen würde, dass sich das potenziell wiederholt. Insofern waren da viele auch sehr verständnisvoll und haben auch gesagt, ja, das ist völlig legitim. Aber so im erweiterten Bekanntenkreis oder auch so im Umfeld, so der Kita, und wenn man da mit anderen Eltern spricht, dann kommen natürlich auch immer wieder mal Sprüche, die, wann kommt denn das Geschwisterchen? Kinder brauchen ein Geschwisterchen. Besser kein Kind als ein Kind. Das war auch sowas, was ich schon zu hören bekommen habe. Oder von grausamer Einzelhaltung war da schon mal die Rede.
Um Himmels Willen.
Und dass ich den Kindern diese Erfahrung, also dem Kind die Erfahrung nehmen würde, Geschwisterliebe zu erfahren. Und das sind natürlich Sprüche, die was in einem auslösen als Mutter. Ich bin selber Wissenschaftlerin, also ich bin Naturwissenschaftlerin. Ich habe also mit Familien- und Kindernbeziehungen eigentlich mich nie beschäftigt, intensiv. Aber trotzdem schlummert in mir ja so auch der wissenschaftliche Geist und habe dann auch angefangen und überlegt, ist da denn was dran? Und mich dann auch mit Studien auseinandergesetzt und habe dann auch das Buch gefunden von der Anna, war dann auch sehr froh, dass es da jetzt etwas auf dem Markt gibt, was man an der Hand hat. Und habe dann aber am Ende auch gesagt, im Grunde genommen ist es dann auch irgendwie egal, was die Studien sagen, weil wir als Familie sind glücklich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass meinem Kind etwas fehlt. Und wir sind zufrieden, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Mein Kind hat sehr viele Freunde, hat enge Beziehungen. Es hat Familie und am Ende kann mir auch keine Studie sagen, was richtig für mich ist und was richtig für meine Familie ist. Und mein Kind hatte einen schweren Start ins Leben und braucht auch immer noch etwas intensivere Betreuung. Und da fragt man sich natürlich auch, kann ich das als Mutter überhaupt auch noch gewährleisten, meinem Kind all das zu bieten, was es für eine gute Entwicklung braucht, wenn da jetzt noch ein Menschenleben ist, um das ich mich kümmern muss. Und mir war immer klar, wenn ich ein Kind bekomme, dann soll dieses Kind gewollt und gewünscht sein. Und zwar bedingungslos. Also es soll nicht die Bedingung erfüllen, ein Geschwisterkind darzustellen oder dem Geschwisterkind etwas zu bieten, sondern es soll so, wie es ist, bedingungslos gewollt und gewünscht sein. Und ich und mein Mann und wir als Familie müssen die Kapazitäten für dieses Kind haben. Und dieser Wunsch, der kam einfach dann nicht mehr. Und deswegen war das für mich eine richtige und auch ein Stück weit eine befreiende Entscheidung. Und auch ein gewisser Prozess dahinter, zu sagen, so, wir sind jetzt angekommen und das ist alles fein, so wie es ist, egal was die Werte in der Gesellschaft sind, egal was die Erwartungshaltungen sind von anderen. Und so wie es jetzt ist, genießen wir die Zeit und sind froh. Und die Kommentare, die bekommt man dann, aber das ist dann irgendwann, prallt das dann auch an einem ab, weil ich sage, wir sind zufrieden und man bekommt als Mutter generell sehr viel Kommentare, egal welche Entscheidung man trifft. Ich denke, dass unser Umfeld auch sieht, dass wir glücklich sind und insofern sind wir da sehr fein mit, so wie es jetzt ist.
Schön, das freut mich. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade bei deiner Erzählung, muss ich ehrlich sagen, weil du hast völlig recht, man bekommt als Eltern und speziell als Mutter jede Menge uneingefordertes Feedback, so von allen möglichen Menschen und da die Grenzüberschreitungen sind da eigentlich Alltag, aber dass das auch so ein intensiver Prozess war, kann ich jetzt total nachvollziehen, aber hat mich jetzt trotzdem erstmal so überrascht. Also wir haben zwei Kinder, drum hat sich dieser Gedanke nie ergeben und ich überlege jetzt gerade, ob das ein ähnlich intensiver Prozess gewesen wäre und wahrscheinlich schon, wenn wir uns auch die Frage gestellt hätten und uns dann für ein Einzelkind entschieden hätten. Und ich finde das doch recht heftig, was dann auch da für Reaktionen und Sprüche kommen. Mhm. Aber umso besser, dass ihr für euch das so entscheiden könnt.
Was mir aufgefallen ist in unserem Umfeld, dass im Normalfall nur ich diese Kommentare bekomme, also mein Mann da wesentlich weniger mit konfrontiert wird. Und ich habe dann manchmal auch so das Gefühl, dass man da auch eher so als Mutter so im Fokus steht. Aber es hat jetzt mit der Zeit auch nachgelassen. Also unser Kind ist jetzt 5 und irgendwann hören dann die Fragen auch auf, wann kommt denn da jetzt noch eins? Und tatsächlich hier in Köln, in unserem Umfeld, ich weiß nicht, in anderen Regionen ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber wo wir hier wohnen, gibt es tatsächlich auch einige Familien mit einem Kind. Und dann hat man ja auch ähnliche Probleme, so was ja auch oft so unterstellt wird. Die Kinder haben keine Spielpartner. Und da man dann aber in der Nachbarschaft auch viele Familien hat, dann ja auch nur mit einem Kind. Und dann ist es tatsächlich auch unglaublich praktisch, dass die Kinder sich treffen und sich haben und man dann aber trotzdem ja den Besuch dann auch irgendwann wieder abgibt und dann trotzdem die Ruheabend zusammen genießt. Und für uns ist es mittlerweile super entspannt. Unser Kind hat täglich Kontakt zu anderen Kindern, auch im unterschiedlichen Alter, durch Vereine und Kitas. Und mache ich mir da persönlich gar keine Sorgen, dass es zu wenig Kontakte hat. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass mein Kind auch häufiger das Bedürfnis nach Ruhe hat. Und es hat auch schon mal zum Besuch gesagt, so, jetzt möchte ich mit Mama und Papa aber wieder alleine sein. Und dann ist es ja irgendwie auch ganz schön, so diese Zeit dann so intensiv mit dem Kind zu haben und da zu sein. Und die Nachteile, die einem oft so prognostiziert werden, die habe ich am eigenen Leibe noch nicht feststellen können.
Mhm. Habt ihr das im Alltag so bewusst auf dem Schirm? So, wir haben ein Einzelkind und gestalten deswegen unseren Alltag entsprechend, oder ist das ganz automatisch passiert und ihr stellt fest, das ist eigentlich für euch gar nichts, was ihr jetzt bewusst bearbeiten musstet?
Also ich kann von meiner Seite auch sagen, also ich bin ja ein Einzelkind und ich habe mich bewusst für ein Kind entschieden. Mir war klar, wenn es gut läuft, werde ich irgendwann mal Mutter sein. Und Mutter bin ich mit einem Kind. Fertig. Also ich habe da einen sehr provokanten Post auf meiner Instagram-Seite, der da lautet, man wird nicht, also es gibt keine Steigerbarkeit von Elternschaft oder man wird nicht muttriger, nur weil man mehr Kinder bekommt. Also ich sehe mich da absolut nicht als Mutter zweiter Klasse, weil ich ein Kind habe. Und die Frage, die du stellst, die ist wieder so ein bisschen verständlicherweise typisch für ein Einzelkind. Das ist so eine Frage, die man Eltern mit mehreren Kindern nicht stellen würde. Also macht ihr das jetzt irgendwie ganz besonders, weil ihr habt ja mehrere Kinder, achtet ihr da drauf? Würde man Eltern mit mehreren Kindern nie fragen. Ja, also nein, das sicherlich nicht. Also das, was wir kreieren, und das hat ja Rebecca auch sehr schön beschrieben, ist sozusagen ein offenes Haus. Also Besuch ist erwünscht. Wir helfen unseren Kindern, je nach Alter Freundschaften zu knüpfen und Freundschaften auch zu halten. Die typischen Playdates, wenn die Kinder kleiner sind, wo man dabei sein muss, dann werden sie größer und werden von einem anderen Elternteil nach der Kita mit nach Hause genommen für noch 1-2 Stunden und dann holt man sie so ab. Also sozusagen altersgemäß, aber das ist etwas, das machst du mit deinen Kindern auch, Florian. Das ist jetzt nichts Exklusives, was Eltern mit einem Kind sozusagen tun. Wie Rebecca auch sagt, dadurch, dass Kinder größer werden, es gibt ja auch diesen schönen Satz, Freunde sucht man sich aus, Geschwister nicht, haben sie ja auch dann nochmal eine viel größere Möglichkeit, durch Hobbys, die sie für sich entdecken, Freundschaften zu knüpfen, Freundschaften zu pflegen und da dann auch einfach ihre individuelle Zeit hin zu investieren. Was mir manchmal auffällt, ist, dass Eltern sich, wenn sie sozusagen in der Entscheidung sind, bekommen wir ein weiteres Kind, dann sind die Kinder so roundabout zwischen, ich sag jetzt mal 1,5, 2 und 4 Jahren. Das sind noch sehr, sehr kleine Kinder. Und Eltern können sich einfach nicht vorstellen, ich nehme mich da nicht aus, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass mein Kind irgendwann mal so groß ist, wie es heute ist. Ja, das ist unbeschreiblich und er wird ja noch größer. Er wird ja irgendwann mal erwachsen sein und das ist jenseits meiner Vorstellungskraft immer noch. So, Das heißt, die Vorstellung, dass unsere Kinder tatsächlich mal raus in die Welt gehen und wirklich tatsächlich ihr eigenes Ding machen, können sich Eltern, die Kinder in diesem Alter so zwischen 2 und 4 haben, wirklich nicht vorstellen. Und deswegen ist immer so die Frage, steht immer so dieser Elefant im Raum, wird mein Kind irgendwann mal einsam und alleine und isoliert sein? Und der Alltag zeigt einfach, nein, das sind sie nicht. Denn auch wenn wir Familien haben, die, sag ich mal, aus persönlichen Gründen oder anderweitig ihr Kind nicht in die Kita bringen oder unregelmäßig, ja, so, wir hatten gerade darüber gesprochen, Florian, hallo Notdienst, ja, so, also wenn diese Zeit im Kindergarten sozusagen zeitlich sehr eingeschränkt ist, spätestens in der Schulzeit verbringen Kinder wahnsinnig viel außerhalb ihrer Kernfamilie und damit auch zum Beispiel außerhalb der Zeit mit Geschwistern und haben sozusagen dann da ihren eigenen Bereich und es brauchen alle Kinder, wo sie sich Freundschaften aufbauen können. Wie gesagt, deswegen habe ich ja auch schon eingangs gesagt, Einzelkinder wachsen gar nicht so anders auf wie Kinder mit Geschwistern.
Mhm. Vielleicht kam meine Frage auch daher, bei uns war das durchaus so ein Prozess, den wir uns ganz bewusst machen mussten, dass wir irgendwann festgestellt haben, so wie es jetzt so ganz natürlich läuft in unserem Familienalltag, fehlt ganz oft was und das ist die Zeit mit einem Kind alleine. Weil eben immer beide dabei sind, gerade wenn man in der Familie was macht natürlich. Und das bedeutet, man nimmt auch diese ganzen Geschwisterkonflikte die ganze Zeit mit. Und wir haben uns dann bewusst entschieden, dass wir uns Prozesse überlegen, dass jedes Kind mit jedem Elternteil eine ganz bewusste Alleinzeit hat, weil uns das wirklich gefehlt hat.
Ja, ja. Das glaube ich. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, es wird ja auch immer gerne Einzelkindern unterstellt, dass sie sozusagen verwöhnt und überbehütet sind. Aber das ist sozusagen eine Entscheidung, die wir als Eltern fällen und die auch Kinder mit Geschwistern auf die Füße fallen können. Also da reden wir auch wirklich tatsächlich von einem ungesunden Umgang mit den eigenen Kindern. Ja, also wenn ich auf mein Kind Erwartungen projiziere, dann schadet das jedem Kind, ob da jetzt Geschwister sind oder nicht. Und Einzelkinder können davon stärker betroffen sein. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin ein Einzelkind, ich war nicht gerne Einzelkind. Und das ist tatsächlich immer das, was sie sozusagen anführen. Also dass sozusagen der Erwartungsdruck der Eltern sehr, sehr groß war. Wir können jetzt darüber spekulieren, ob dem nicht so gewesen wäre, wenn da weitere Geschwister gewesen wären. Auf der anderen Seite, warum sollte man glauben, dass dieses Gedankenmuster von mein Kind soll irgendwie Arzt werden, mein Kind soll irgendwie Abitur, ne? So Erwartungshaltung halt. Mein Kind soll sich um mich kümmern. Warum sollte dieses Gedankenmuster sozusagen unterbrochen werden, wenn mehrere Kinder da sind? Mal davon abgesehen, gibt es eine interessante Studie, die kennst du vielleicht auch, Florian. Im Buch erwähne ich sie auch, dass egal wie viele Geschwister es gibt, dass wenn es nur ein Mädchen gibt, es tendenziell immer in die Versorgung, also ne, der alten Eltern sozusagen automatisch einbezogen ist. Egal, ob es Erstgeborene ist, das Sandwich-Kind oder das Nesthäkchen, wenn du nur ein Mädchen in der Losung hast, ist die sozusagen automatisch dafür verantwortlich, die alten Eltern zu pflegen. Und das ist natürlich sowas von 1950 und gruselig. Und da müssen wir einfach alle miteinander sozusagen achtsam sein, uns reflektieren, unabhängig davon, wie viele Kinder wir in der Familie haben.
Auf jeden Fall, ja. Da stecken wir zum Teil noch in sehr patriarchalen Strukturen fest, die ganz dringend weg müssen. Da gebe ich dir völlig recht. Was würdest du denn sagen, ist also ein gutes Selbstverständnis? Würdest du jetzt sagen, man macht da gar keinen Unterschied oder ist es doch wichtig für Eltern darüber zu reflektieren? Was ist denn so dein Ergebnis mit deiner Auseinandersetzung?
Also ich glaube, es ist wichtig, die eigene Beziehung zu diesem Einzelkind zu reflektieren, gerade wenn ich nicht so überzeugt von diesem Familienmodell bin, wie ich jetzt bin. Ja, also ich nehme mich da sozusagen, ich bin sozusagen nicht die Grundreferenz. So. Und es ist schon klar, dass wenn Menschen gespiegelt bekommen, dass ihnen etwas fehlt, ach, es wäre jetzt schön, wenn hier noch jemand wäre, ne? In Gesprächen darüber, ein Geschwister, das wäre doch so schön. Und man dann sozusagen auch vor dem Kind dann eben sagt, ja, ja, es wäre schon schön, aber es hat nicht sollen sein, dann bekommt dieser Mensch natürlich das Gefühl, da fehlt wirklich tatsächlich etwas. Das wird subjektiv aufgenommen und dann entwickelt sich auch ein persönlicher, defizitärer Blick auf, ich bin hier irgendwie nicht vollständig, alle anderen haben ja. Und das kann sicherlich auch zu einem emotionalen Problem werden. Deswegen den persönlichen Schmerz darüber zu haben, dass die Familiengröße sozusagen bei einem Kind aufhört, die ist völlig legitim und die gehört auch ausgesprochen. Da muss nichts weggedrückt werden, kein Deckel drauf, darum geht es nicht. Aber die Frage ist immer, was gebe ich meinem Kind mit? Und wenn ich meinem Kind mitgebe, es ist schön, dass du da bist. Ja, ich kann mir kein tolleres Kind vorstellen. Ja, das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille und beides ist sozusagen wahr. Also das Vermissen eventuell noch von Geschwisterkindern und gleichzeitig zu sagen, aber mein Kind ist total toll und dem fehlt sozusagen nichts. Vielleicht fehlt mir als Elternteil noch ein weiteres Kind. Aber ich muss ja dieses Fehlen sozusagen dann nicht auf mein erstgeborenes Kind übertragen. Das ist die Balance und die Selbstreflexion, die es manchmal sicherlich braucht, wenn man eben in der Situation ist, dass das Schicksal für einen entschieden hat, wie groß die Familie sein soll und man selbst darauf leider keinen Einfluss nehmen kann.
Natürlich, ja. Mhm. Und das eigene Bedürfnis, dass man gerne noch ein Kind hätte, macht ja die Familien deswegen nicht unvollständig.
Richtig, richtig. Ganz genau, ganz genau.
Ja, und was mir auch in der Diskussion aufgefallen ist, dass ja auch so ein bisschen der Blick dafür fehlt, dass ja auch einem Kind mit Geschwistern etwas fehlen kann. Also ich zum Beispiel, ich habe einen Bruder und wir sind vom Alter relativ weit auseinander. Also wir sind 5,5 Jahre auseinander. Mein Bruder ist älter als ich, sodass wir als Kinder jetzt auch nicht so wahnsinnig viel miteinander anfangen konnten und mein Bruder dann auch schon relativ schnell in einem Alter war, wo er sich aus dem Familienleben so ein bisschen rausgenommen hat, weil er dann schon ein Teenie war und dann auch auf viele Dinge nicht so Lust hatte. Und ich habe mir zum Beispiel als Kind auch immer eine Schwester gewünscht, weil ich immer gedacht habe, also meine beste Freundin hatte eine Schwester, die hat eine ganz innige Beziehung und das hätte ich mir auch immer gewünscht. Und ich weiß auch noch, als ich dann selber in der Pubertät war, da war mein Bruder dann schon aus dem Haus, dass viele in meinem Umfeld auch dachten, ich sei Einzelkind, weil mein Bruder so im Familiengeschehen gar nicht mehr so oft mit involviert war. Und auch Geschwister zu haben, bedeutet ja auch nicht, dass ein Kind nicht mal die Sehnsucht nach etwas haben kann oder zum Beispiel auch mal die Sehnsucht danach haben kann, vielleicht keine Geschwister zu haben. Also auch Geschwisterbeziehungen sind ja auch mitunter problematisch und viel von Eifersucht oder Eifersüchteleien geprägt oder Neid und der Kampf um die Anerkennung der Eltern. Und das wird halt auch immer in der Diskussion so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass mehrere Kinder zu haben und den Bedürfnissen gerecht zu werden, auch eine sehr herausfordernde Aufgabe ist und dass ja den Kindern trotzdem etwas fehlen kann. Man hat mal zu mir gesagt, mein Kind wird nie wissen, wie es ist, Geschwister zu haben. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ich habe einen Bruder. Ich werde nie wissen, wie es ist, eine Schwester zu haben. Ich werde nie wissen, wie es ist, einen Zwilling zu haben oder jüngere Geschwister zu haben. Ich werde auch nie wissen, wie es ist, Einzelkind zu sein. Und nur weil man eine Erfahrung nicht gemacht hat, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass einem etwas Essentielles fehlt. Der Wunsch nach Geschwistern, den finde ich legitim, auch für Kinder, weil man sich ja oft so darunter vorstellt, eine lebenslange Bindung zu jemandem zu haben, zu dem man, ja, dem man vertraut, mit dem man Erfahrungen teilt. Und ich zweifle auch gar nicht an, dass es wundervolle Geschwisterbeziehungen gibt und dass das etwas ganz, ganz Tolles ist für viele. Aber es gibt halt nun mal auch andere Seiten. Es gibt Geschwisterbeziehungen, die kaputt gehen, die später überhaupt nicht mehr miteinander sprechen. Teilweise hat das ja auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Kinder, das Gefühl zu haben, die Geschwister werden mehr geliebt von den Eltern oder bevorzugt. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich auch so mit Freunden spreche, die Geschwister haben, dass es oft so ist, dass beide oder teilweise alle drei, wenn es mehrere Kinder sind, das Gefühl haben, das benachteiligte Kind gewesen zu sein. Also der eine sagt das und der andere sagt das aber auch. Und ja, mein Kind wird diese Erfahrung nicht erleben. Es wird aber auch viele Dinge vielleicht nicht erleben, die nicht so schön sind in einer Familienkonstellation mit Geschwistern. Und ich denke, unterm Strich, meiner Meinung nach, gibt es da kein richtiges und kein falsches Modell. Es gibt das, was zu der Familie passt und das, mit dem alle zufrieden sind. Und Geschwister zu haben, wird da teilweise, finde ich, auch etwas romantisiert. Die Realitäten zeigen da manchmal auch, dass es nicht immer alles so rosig ist. Und ich denke, am Ende sollten die Familien glücklich sein und man kann den Kindern ja auch alles erklären. Also mein Kind hat auch schon mal gefragt, wann denn die große Schwester kommt. Da musste ich dann erstmal erklären, ja, dass das definitiv nicht möglich ist, weil eine große Schwester, die kann ich nicht mehr in die Welt setzen. Aber ich denke, da sollte man auch einem Kind gegenüber ehrlich sein und einfach auch sagen, so Mama und Papa sind glücklich mit dir. Wir haben entschieden, dass da nicht noch ein Kind kommt. Und wenn es das Bedürfnis hat, auch mal ein Baby zu haben oder so, dann gibt es auch im Freundeskreis genug Freunde, die noch kleine Geschwister haben. Und da kann man das durchaus dann auch erleben. Und auch trotzdem ganz froh sein, wenn es dann wieder zu dritt nach Hause geht und man dann zu dritt ist.
Ja, also der Romantisierung des Geschwistertums, der möchte ich auch ganz entschieden widersprechen, so mit dem Blick von der anderen Seite aus. Und unsere beiden Jungs, also ein ganz großer Teil der Konflikte, die wir in der Familie haben, rührt aus den Geschwisterkonflikten. Und wie du sagst, die sind in einem ständigen Konkurrenzkampf miteinander. Da ist ständig der Vergleich, da ist ständig das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen hat und dass ein Kind, das diesen täglichen Kampf um die vermeintlich begrenzten Ressourcen sich auch vielleicht da entspannter entwickeln kann in der Hinsicht. Ich würde mir jetzt sehr schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, was grundsätzlich besser für ein Kind ist. Und glaube, auch wenn es Unterschiede gibt, dann sind andere Faktoren für das Glück eines Kindes sehr viel wichtiger. Das Familienleben an sich. So, wenn ich in einer glücklichen Familie aufwachse, dann ist das mit Sicherheit sehr viel wichtiger als die Anzahl der Kinder.
Ja, richtig, ganz genau. Genau zu diesem Thema habe ich mich ja auch mit Professor Dr. Julian Schmitz von der Universität Leipzig unterhalten, der dort auch eine Kinder- und Jugendambulanz leitet, und bin dann sozusagen an die Quelle gegangen und habe mich mit ihm darüber unterhalten. Und er hat genau das gesagt, was du gerade so schön zusammengefasst hast, Florian. Also, was brauchen Kinder für ein gesundes Aufwachsen? Und das ist tatsächlich emotionale Stabilität, ja, also liebende Eltern oder sagen wir mal ein liebendes Umfeld, ja, aber auch tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Punkt sind einfach auch finanzielle Ressourcen. So, klingt jetzt total unromantisch und wir meinen damit nicht die Switch in der Ecke, ja, sondern wir meinen sozusagen alles andere drumherum, alles, was sozusagen Bildung auch ermöglicht mit allen Ressourcen, von der Schulwahl über Nachhilfe, über eben auch Eltern, die Zeit und Ressourcen haben, da sozusagen zu unterstützen. Das ist sozusagen das, was Kinder emotional, wenn es mal darum geht, psychisch auffällig, gesund aufwachsen lässt. Und ich wünsche mir auch tatsächlich da eine größere Gleichwertigkeit in unserer Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich auch so, dass das Thema Einzelkinder jetzt einfach auch in den Medien stattfindet, ne, in den Zeitschriften und so ein bisschen nach draußen getragen wird. Wir brauchen keinen Feenstaub auf Geschwisterbeziehungen und wir brauchen auch keinen Feenstaub auf Einzelkindern. Also Kinder großzuziehen in dieser Zeit ist wahnsinnig herausfordernd. Und alle Eltern machen sich unglaubliche Gedanken darum, wie das Leben ihrer Kinder in 10, 15, 20 oder 30 Jahren aussehen wird, wenn sie selbst erwachsen und für sich selbst verantwortlich sind. Und da können wir uns alle miteinander die Hände reichen. Wir sitzen da wirklich alle miteinander in einem Boot.
Ich würde die Anna da um einen Punkt noch ergänzen, was so das Finanzielle betrifft. Jetzt bin ich Mutter eines Kindes, was krank zur Welt gekommen ist. Und tatsächlich auch ist auch ein finanzieller Aspekt, wenn es um Therapien geht.
Ja.
Mittlerweile wird einiges nicht mehr von den Kassen bezahlt, wenn man da vielleicht auch auf Therapien zurückgreifen möchte, die jetzt auch ein bisschen fernab der klassischen Medizin sind. Also einiges wird von den Kassen zum Beispiel auch gar nicht bezahlt oder man muss Zuzahlungen leisten. Und gerade bei uns ist es so, dass wir da sehr viel in Anspruch nehmen. Und ja, dann muss man dann auch schon mal privat was bezahlen, damit das Kind einfach überhaupt einen Platz bekommt. Sei es jetzt, man sucht einen Kinderpsychologen oder man möchte eine Ergotherapie machen und nicht 2 Jahre auf der Warteliste stehen. Da sind das auch finanzielle Ressourcen, wo wir dann zum Beispiel oder ich auch drüber nachgedacht habe, wenn jetzt noch ein zweites Kind kommt, kann ich meinem ersten Kind diese Unterstützung dann überhaupt noch finanzieren? Was bedeutet es, wenn ich das nicht mehr kann? Was passiert, wenn dann vielleicht auch das zweite Kind diese Unterstützung braucht. Also es sind natürlich auch so Gedanken, es wird immer so dargestellt, ein zweites Kind wird auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Erste. Aber das habe ich dann auch so ein bisschen hinterfragt, ob dem denn dann tatsächlich so ist. Gerade hier auch, was Anna schon sagte, auch was die Bildung betrifft, würde ich das halt tatsächlich dann auch noch um diesen Gesundheitsaspekt erweitern, weil einiges kostet da mittlerweile leider auch sehr viel Geld und Zuzahlung und die Ressourcen müssen natürlich auch da sein. Und für die Entwicklung meines Kindes weiß ich, dass das sehr wertvoll ist, was es an Therapien und Unterstützung bekommen hat. Aber ich sehe auch am Monatsende, was das Ganze kostet.
Ja. Ja, und ich glaube, sobald die Ressourcen knapp werden, ist das einfach eine Belastung für die Familie, die, denke ich, dann auch wieder die Frage, wie viele Kinder in einem Haushalt sind, weit überstrahlt in ihrer Tragweite. Unentspannte Eltern, die sich um Geld Sorgen machen oder auch um andere Themen, sind bestimmt ein großer Faktor dafür, wie ein Kind jetzt aufwächst.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast gerade eben schon kurz erwähnt, Rebecca, mich würde noch interessieren, was eure Kinder denn zu dem Thema sagen, ob die da jetzt eine Meinung haben oder ob das für die keine große Rolle spielt.
Zu Geschwistern meinst du
genau,
jetzt?
Genau, ja. Also hätten die gerne, du hast schon gesagt, dann hätte gerne eine große Schwester. Das ist natürlich schwierig zu lösen.
Genau, ja. Also bei uns war das lange Zeit überhaupt kein Thema. Dann irgendwann ging es in die Kita. Die Freunde von meiner Tochter sind auch alles die Erstgeborenen in der Familie. Also insofern waren erstmal alle gleich. Und dann ging es halt im Freundeskreis auch dann so los, dass dann die ersten Kinder ein Geschwisterchen bekommen haben. Und meine Tochter das dann auch gesehen hat. Und dann, oh, wie süß und ein Baby und schön. Und dann kamen dann auch mal die Fragen. Und dann war aber auch ganz schnell klar, also wenn überhaupt, dann auf keinen Fall ein Bruder. Also den möchte sie auf gar keinen Fall haben. Also nur eine Schwester und am liebsten halt auch eine große Schwester. Und das kam dann mal auf. Also ein Bruder war definitiv nicht gewünscht. Da war sie ganz sicher, dass das nichts Schönes ist, einen Bruder zu bekommen. Das war aber auch nur so eine ganz kurze Phase. Und da halt hier auch in ihrem Freundeskreis auch tatsächlich einige Kinder sind, wo keine Geschwister im Haushalt leben, ist es für sie was völlig Normales. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es etwas ist, was sie jetzt mit 5 Jahren massiv beschäftigt. Das kann natürlich auch sein, dass da nochmal andere Phasen kommen, wenn sie was größer ist oder das vielleicht dann auch ein bisschen mehr versteht. Aber zurzeit ist das alles gut, so wie es ist. Und sie ist unter Kindern und da ist der Wunsch relativ gering oder gar nicht vorhanden oder eine Meinung dazu auch gar nicht wirklich vorhanden. Nur Brüder halt nicht, also die sollten es halt nicht sein.
Das steht fest, okay.
Als gleiche Situation im Kindergarten, alle waren Erstgeborene und als dann die Geschwister kamen, hat mein Kind sehr unmissverständlich klar gemacht, dass es auf gar keinen Fall ein Geschwister haben möchte. Also das führte dann tatsächlich so in der Zeit 3, 4, dass wann immer mein Mann und ich so miteinander gekuschelt haben, es immer so ein Dazwischendrängen gab mit, ne, kein Baby machen. So, nein, haben wir auch gar nicht vor. Mein Schatz, alles gut. Das mit der großen Schwester hat er tatsächlich mal so vor 2 oder 3 Jahren tatsächlich mal in den Raum geworfen. Mein Kind ist ja jetzt schon ziemlich groß, der wird dieses Jahr 13. Da hat er mal gesagt, ich glaube, eine große Schwester kann toll sein, aber gleichzeitig war das nie etwas, wo wir uns so im ständigen Austausch miteinander befunden haben. Und ich habe ihm dann auch gesagt, du weißt, ne, ein größeres Geschwister als dich kriegen wir halt, ne, Biologie kriegen wir halt nicht hin. Aber schlussendlich war das auch für mein Kind ein belastendes Thema, die Frage Geschwister ja oder nein. Es war eher so, dass wir Situationen hatten, in denen er mir halt sagte, du glaubst gar nicht, worüber die so streiten, wenn er so zu Besuch war. Ja, so, wir haben gegessen und dann ging auf einmal eine riesige Rennerei los, weil beide irgendwie auf dem gleichen Stuhl sitzen wollten. Da waren aber noch 4 andere Stühle. Also das ist wirklich so etwas, nein, das kennt mein Kind nicht. Und das ist eben dieser Konkurrenzkampf und da kann man wirklich sehr philosophisch darüber, ne, dazu argumentieren, wie wertvoll es ist, sich sozusagen um einen Sitzplatz Glauben streiten zu müssen. Ne, das ist ja auch etwas sehr Subjektives, was da sozusagen, ne, sehr Intuitives, was in diesem Moment stattfindet. Das ist tatsächlich etwas, was mein Kind nicht kennt. Und ich bin gar nicht traurig drum, dass er sich einfach ganz entspannt auf den Stuhl setzen kann, auf dem er gerne sitzen möchte. Und wenn da jemand anderes sitzen sollte, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Familientafel gedeckt haben und ich da irgendwie dann sage ich, guck mal, Schatz, es wäre besser, wenn du nah an der Tür sitzt, weil du bist definitiv derjenige, der als erstes aufstehen wird. Dann hast du den kurzen Weg und musst dich da nicht irgendwie aus der Ecke quetschen. Aber das ist ja dann sozusagen eine ganz andere Sache und dann auch sehr authentisch.
Mhm. Unsere Jungs kamen letztens an und haben gemeint, sie brauchen unbedingt ein Geschwisterchen, damit sie endlich jemand haben, mit dem sie spielen können. Ich hatte dann keine Antwort drauf.
Ja, spannend.
So. Genau. Ja, weil mit dem eigenen Bruder, mit dem vorhandenen Bruder zu spielen, war für beide komplett ausgeschlossen, weil der ist ja schließlich doof.
Ja, das ist eben diese Sache, was Rebecca eben auch sagte. Also Geschwister sind keine Zwillinge. Also Geschwister sind einfach zwei sehr individuelle Menschen, die in einem Abstand von ein paar Jahren geboren werden. Und man sollte es tatsächlich nicht als selbstverständlich nehmen, dass die miteinander spielen wollen, dass die gemeinsame Interessen haben, dass sie von der Persönlichkeit, von ihrem Temperament so gut matchen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine Beziehung zustande kommt, ne, wie sie gerne unter Geschwistern dann hochstilisiert wird und glorifiziert wird. Das ist eben dieses, ne, weniger Feenstaub und mehr Realismus für Geschwisterbeziehungen sozusagen. Was war denn eure Antwort? Kommt da noch ein drittes zum Spielen?
Definitiv nicht. Nein.
Ach Mensch, es gab doch mal diesen Spruch, das Dritte läuft nur so mit, habe ich mal gehört.
Mhm, ja,
und das stimmt auch nicht.
Ist bestimmt Spoiler. Genauso wahr, wie dass die Einzelkinder traurig aufwachsen.
Genau. Richtig.
Ja, nein, die beiden werden miteinander leben
auskommen
müssen.
Ja.
Genau.
Genau.
Eltern, die sich das hier anhören, sind ja möglicherweise viele in der Situation, dass vielleicht das erste Kind schon da ist und dass die Frage im Raum steht und vielleicht auch Erwartungen. Was würdet ihr solchen Eltern gerne mitgeben, die vielleicht auch hauptsächlich Feedback von Mehrfamilienkindern zu dem Thema bekommen?
Tatsächlich sich nicht verunsichern lassen. Wir haben keinen Zwang, alle das gleiche Auto zu fahren. Und wenn ich auf der Suche nach einem Auto bin und jemand mir VW sozusagen wärmstens ans Herz legt und dafür Werbung macht, kann ich immer noch eine ganz autarke Entscheidung fällen und eine andere Marke nehmen, weil das besser zu meinem Leben passt. Gleiches gilt auch tatsächlich für die Kinderanzahl. Das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Wir dürfen so viele Kinder bekommen, wie wir wollen und können. Aber wir sollten uns von diesem Gedanken verabschieden, dass es ein Muss ist. Die Studienlage ist da eindeutig. Und trotzdem dürfen wir natürlich sagen, wir möchten mit einer Großfamilie leben. Aber das ist dann unsere individuelle Entscheidung. Und das darf sie sozusagen auch sein. Aber wir müssen jetzt nicht als erzieherische Maßnahme oder für die psychische Gesundheit unseres erstgeborenen Kindes ein weiteres Kind bekommen. Und wir schulden weder unseren nahen noch fernen Verwandten oder Bekannten weitere Kinder. Und wir schulden es auch tatsächlich nicht unserem erstgeborenen Kind, auch wenn es vielleicht mit etwas Nachdruck sagt, ich will aber, denn es ist, wie du auch so schön gesagt hast, Florian, also es ist ja schlussendlich dann die Elternressource, die sozusagen in die Waagschale geworfen wird und wo es einfach wirklich tatsächlich für die Eltern zeitlebens gut passen muss, mehrere Kinder zu begleiten. Das muss einem einfach klar sein. Die Verantwortung liegt immer bei uns Eltern, immer, immer. Und deswegen dürfen wir da auch ganz entspannt entscheiden und sagen, für uns passt es wunderbar mit diesem einen Kind. Ja, die Gesellschaft sagt, aber das muss mich nicht kümmern. Und damit man für sich einfach die Entscheidung fällt, die für einen selbst gut und richtig ist.
Genau, also ich finde es auch sehr wichtig, als Familie zu schauen, wie geht es uns in der jetzigen Situation? Kommt der Wunsch aus uns oder ist es ein, so wie bei mir zum Beispiel, ein Wunsch nach zwei Kindern, der irgendwie immer da war, aber auch nie wirklich hinterfragt wurde, ob der eigentlich aus mir selber rauskommt oder ob es nicht einfach so eine generelle gesellschaftliche Haltung ist, Familie sind immer zwei Kinder oder mehr. Also da einfach nach innen schauen, zu schauen, möchte ich eine Schwangerschaft nochmal erleben mit allen Konsequenzen? Bin ich psychisch stabil genug, auch für noch ein Kind da zu sein? mir vielleicht auch mal zu überlegen, habe ich die Ressourcen auch mental, wenn das Kind nicht gesund ist? Das waren zum Beispiel auch so Dinge, über die ich mir, bevor ich Mutter geworden bin, nie Gedanken gemacht habe, was es auch bedeutet, ein Kind zu haben, was da Unterstützung braucht. Wenn man dann feststellt, ich bin eigentlich zufrieden mit einem Kind, dass man sich dann auch sagt, ich darf das auch. Also ich darf auch glücklich und angekommen mit einem Kind sein. Wenn dann aber trotz allem der Wunsch da ist nach einem weiteren Kind und man sagt, ja, ich möchte dieses Kind bedingungslos, möchte ich noch ein Kind haben, egal ob das eine innige Geschwisterbeziehung wird oder nicht und egal ob das Unterstützung braucht oder was es mich kostet und ich möchte es einfach haben, dann sollte man das auch tun. Also ich denke, der größte Antrieb, ein Kind in die Welt zu setzen, sollte der eigene Wunsch sein, dieses Kind haben zu wollen, bedingungslos zu lieben, die Kapazitäten und Ressourcen geben zu wollen. Und ich denke, dann schafft man das als Eltern auch, auch wenn es dann vielleicht schwierig ist, aber es ist auch mit einem Kind mitunter äußerst schwierig. Und ich denke, wenn dieser Wunsch da ist, dieser Herzenswunsch und man denkt, da fehlt noch was und da gehört noch ein Kind hin, dann ist es der richtige Weg. Und wenn man sagt, nein, es fehlt uns nichts, wir sind vollkommen, wir sind komplett, dann ist das auch in Ordnung so. Und dann darf das auch so sein und dann darf man sich auch gut fühlen. Und dann muss man sich auch von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden lassen.
Sehr schön. Also nochmal ein bisschen anders gesagt, wenn ich euch so richtig verstanden habe, wenn man jetzt in sich das Gefühl verspürt, eine Familie mit einem Kind sei in irgendeiner Form nicht richtig, dann lohnt es sich, da mal genau hinzuschauen auf dieses Gefühl, wo es denn herkommt. Ist es wirklich das eigene Bedürfnis nach mehr Kindern und nach einer großen Familie oder stecken da eben irgendwelche gelernten sozialen Normen und Erwartungshaltungen drin, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben sollten und meine Entscheidung auch gar nicht beeinflussen sollten?
Richtig. Im besten Fall wäre das so. Und wichtig ist es einfach auch, dass einem dann sozusagen die Konsequenz des eigenen Handelns auch tatsächlich bewusst ist. Ne? Denn die Entscheidung für weitere Kinder, die können nicht zurückgeschickt werden, die sind dann da und das bleibt dann einfach auch zeitlebend so. Und die Entscheidung fürs erste Kind wird sicherlich ein bisschen leichter gefällt als fürs zweite. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen Eltern, dass sie das schade finden, dass bei dem zweiten sozusagen auch noch ein bisschen andere Taktik dahinter ist. Ja, also Abstand zum ersten. Na, also da kommen sozusagen nochmal andere Gedanken sozusagen mit rein. Und ich kann auch verstehen, dass das belastend ist. Aber man kann es sich ja sozusagen zu einem positiven Werkzeug umwandeln, indem man sagt, nein, wir fällen hier eine Entscheidung nicht mehr für zwei Menschen, sondern tatsächlich für drei. Das Erstgeborene ist ja auch da. Und wir sollten uns dazu Gedanken machen. Wir müssen uns da nicht schlecht drüber fühlen, dass wir hier jetzt eine kleine, ganz familieninterne Pro- und Kontraliste für uns schreiben. Das kann nur positiv sein für alle Beteiligten, ob dieses weitere Kind dann kommt oder nicht, sich da über die Gefühle, die eigenen Gefühle, die eigenen Motivationen klar zu werden, das ist ein ganz gesunder Schritt, das ist völlig in Ordnung, das darf jeder gerne tun.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben die Entscheidung ziemlich schnell und aus dem Bauch rausgefällt und zum Glück nicht bereut. Es ist total gut so und total richtig, aber ich war dann doch überrascht, wie krass der Einschnitt dann nochmal war und wie sich doch nochmal alles verändert hat. Ich würde sagen, für uns war der Schritt von einem Kind zu zwei Kindern locker genauso groß wie der von keinem zu einem Kind.
Das glaube ich.
Hat wirklich viel nochmal verändert und auch deutlich mehr, als ich es vorher gedacht hätte.
Glaube ich, ja.
Dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, danke sehr.
Das war ein tolles Gespräch. Ich habe auch einiges gelernt nochmal und konnte da viel draus mitnehmen. Ich hoffe, es geht Eltern, die vielleicht vor einer Entscheidung stehen oder sich in ihrer Situation schwer tun, genauso. Voll schön, dass ihr virtuell da wart heute. Das hat sehr gut geklappt. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder zu einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich tschüss und vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Danke sehr. Tschüss.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.